begrüßen euch zum 10. Wiener Notfunkrundspruch. Hier ist Oscar Echo 1 X-Ray Alpha auf 145,5 MHz. Der Rundspruch wird von OM Oscar OE1 OWA auf dem Relais Kahlenberg übernommen. Der Bestätigungsverkehr wird ausschließlich auf dem Relais Kahlenberg durchgeführt. Das Team besteht heute aus
Ernst OE1 Echo Foxtrot Charlie.
Und mein Name ist Oliver, Oscar Echo 1, Mike Oscar Oscar, und ich wünsche euch noch einen guten Abend. Wir laden alle Interessierten ein, an unserem Notfunkrundspruch mit dem anschließenden Bestätigungsverkehr teilzunehmen. Der Bestätigungsverkehr findet ausschließlich auf dem Relais Kahlenberg statt. Den OE1 Notfunkrundspruch gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat um 20 Uhr Local Time.
Ja, und das QTH heute ist die Eisvogelgasse im 6. Bezirk in Wien. Locator Juliet November 88 Echo Echo oder in geografischen Koordinaten 48 Grad Nord 11,4 Minuten oder 16 Grad Ost 20,4 Minuten. Die Stationsausrüstung ist hier auf 2 Meter ein ICOM IC 275 Echo mit 25 Watt an einem vertikalen Rundstrahler Diamond X5000 und für den Bestätigungsverkehr ein ICOM 7100 an einer Tonner 19 Element Kreuz AG.
Wir haben heute Folgendes für euch vorbereitet. Zuerst ein Beitrag von Ernst, OE1 Echo Foxtrot Charlie über das europäische Verbundnetz, danach notfunkrelevante Informationen und Termine.
Ja, und mit diesem Beitrag fangen wir jetzt mal an. Hier ist die Flugstation des Landesverbands Wien. Und am Mikrofon Ernst OE1 Echo Foxtrot Charlie. Wenn zur Erzeugung und zur Verteilung von elektrischer Energie beschäftigt. Heute befassen wir uns aber nicht mit den Auswirkungen des Blackouts, sondern mit seinen möglichen Ursachen. Dazu analysieren wir die Eigenschaften von Synchronnetzen und deren Verhalten. Neben etwas Theorie werdet ihr auch zwei anschauliche Beispiele und eine interessante Fallstudie hören. Viele von uns betreiben einfache kleine Gleichstromnetze zur Versorgung unserer Stationen. Solange eine einzige Stromquelle wie Netzgerät oder Batterie daran beteiligt ist, handelt es sich um eine einfache Übung. Aber spätestens dann, wenn ich mehrere Spannungsquellen zusammenschalten will, wird die Sache nicht mehr so einfach. Es entstehen dann die Probleme. Schon im Auto braucht die Lichtmaschine einen Regler, da sonst das ordnungsgemäße Zusammenspiel zweier Spannungsquellen nicht mehr gewährleistet wäre. Und noch sorgfältiger muss man bei der Parallelschaltung von Akkus vorgehen, sowohl was das Laden als auch das Entladen betrifft. Abseits von Leitungsverlusten sind also Gleichspannungsnetze immer nur für eine sehr kleine Anzahl von Spannungsquellen geeignet. Wechselspannungsnetze haben diese Probleme nicht. Seit Tesla 1888 den Mehrphasenwechselstrom und die Synchronmaschine erfunden hat, wurde es auf einfache Art und Weise möglich, riesige Transportnetze mit tausenden gleichzeitig einspeisenden Generatoren zur Versorgung von Millionen von Verbrauchern aufzubauen. Und zwar wie? Dafür müssen wir uns jene Maschine anschauen, die das Herzstück des Netzes bildet, nämlich die Synchronmaschine. Denn alle großen Erzeugungsblöcke des Netzes setzen die Synchronmaschine als Generator ein. Und neben vielen anderen positiven Eigenschaften hat sie ein sehr einfaches Konstruktionsprinzip. Außen haben wir starr montiert einen Hohlzylinder, den Stator. Dieser Stator wird aus drei und jeweils 120 Grad versetzten Induktionsspulen gebildet, an denen man direkt den erzeugten Drehstrom abnehmen kann. Und innerhalb des Stators befindet sich es nichts anderes als ein Elektromagnet, dem ein geringer Teil der erzeugten Energie als Gleichstrom zugeführt wird. Wird die Rotorwelle nun von einer Turbine angetrieben, so dreht sich das Magnetfeld und erzeugt im Stator die 3 um 120 Grad versetzten Phasenspannungen des Drehstroms, L1, L2 und L3, die wir letztlich in unseren Wohnungen vorfinden. Die Synchronmaschine erzeugt also ein Drehfeld, das immer zu 100% synchron zur Rotorstellung ist. Rotiert die Maschine langsamer, hat auch das Drehfeld eine niedrigere Frequenz. Rotiert sie schneller, ist auch das Drehfeld mit einer höheren Frequenz da. Und für eine gegebene mechanische Antriebsleistung einer Generatorwelle gilt, Erhöhung der elektrischen Last macht die Synchronmaschine langsamer, die Frequenz sinkt. Verringerung der elektrischen Last macht die Synchronmaschine schneller, die Frequenz steigt. Und jetzt wird es besonders interessant. Schalte ich mehrere Synchronmaschinen parallel, so zeigen alle Maschinen, quasi phasenstarr wie mit einer PLA gekoppelt, gemeinsam synchron dieses Verhalten. Daher bezeichnet man ein elektrisch verbundenes Netz mit all seinen darin befindlichen Generatoren als Synchronnetz. Und in Europa gibt es nicht nur ein einziges Synchronnetz, sondern gleich deren mehrere. Das baltische Netz, das nordische Netz mit Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, das britische Netz, das irische und nordirische Netz. Wir hier in Wien sind im Kontinentalnetz, Continental Area, wie das die ENZO so schön nennt. Damit ich jetzt nicht alle Länder aufzählen muss, von Norden nach Süden circa Dänemark, Italien, Griechenland und von Westen nach Osten, von Portugal bis nach Polen, Rumänien und Bulgarien. Zusätzlich sind an unsere Kontinentalarea angekoppelt mit geringen Leistungen Nordafrika, von der Westsahara bis Tunesien und die Türkei mit etwas geringerer Leistung. Da alle Generatoren in unserem Netz Synchronmaschinen sind, wie vorher gesagt, bewegen sie sich wirklich exakt mit der gleichen Drehzahl von Norddeutschland bis Marokko. Wenn ich jetzt hier in Wien den Teekocher einschalte, so wird nicht nur der Generator im Kraftwerk Freudenau eine Spur langsamer, nein, es werden im gesamten Netz alle Generatoren um dieses Viehzahl langsamer. Vom Küstenkraftwerk in Kiel in Norddeutschland bis hin zum Pumpspeicherwerk Idris 1 in Nordmarokko. Minimal langsamer, aber doch. Das Synchronnetz hat somit den Riesenvorteil, dass an jeder Stelle des Netzes durch einfache Messung der 50 Hertz Netzfrequenz festgestellt werden kann, ob gerade zu viel oder zu wenig Energie im Gesamtnetz verfügbar ist. Und an jeder Stelle des Netzes können entsprechende Korrekturmaßnahmen vorgenommen werden. In der Regel ist also die Netzabweichungen gar nicht auffallen. Nach der Netzfrequenz kann man sogar die Uhr stellen. Und das nützen fast alle Mikrowellen, Herde und Backrohre als Basis für die eingebaute Digitaluhr, die ja eigentlich sehr genau geht. Allerdings, von Jänner bis März 2018 hat Serbien einfach 113 Gigawattstunden zu viel aus dem Netz entnommen. Das Ergebnis war das langfristige Absinken der Netzfrequenz um 4 Millihertz, 4000stel Hertz. Diese winzige Abweichung war zwar für die Ausfallsicherheit des Netzes irrelevant, hat aber dann doch zu dem Effekt geführt, den viele von uns bemerkt haben. Die Backrohruhren sind Ende März 2018 ganzen 6 Minuten nachgegangen und einige von uns haben sogar den Zug versäumt. Erst nach Umsetzung eines Kompensationsprogramms mit leicht erhöhter Netzfrequenz dauerte es bis April, bis die Uhren dann wieder genau gegangen sind. Es müssen also alle Erzeuger mitspielen, damit diese Balance mit der Netzfrequenz passt. Und dieses Zusammenspiel führt uns zu einem Beispiel. Das Synchronnetz kann man sich auch ganz einfach als Tandem vorstellen. Und zwar sitzen auf diesem Tandem nicht zwei, sondern tausende Fahrerinnen, deren Tretkurve über eine riesige Fahrradkette verbunden sind. Alle treten also mit der gleichen Trittfrequenz. Und alle auf diesem Fahrrad haben den gleichen Verhaltenskodex. Unter allen Umständen immer gleich schnell treten. Bemerkt eine, dass es langsamer geht, so wird mit mehr Kraft hineingetreten. Wird es zu schnell, wird die Kraft reduziert. Das funktioniert auch bestens, egal ob in der Ebene, bergauf, bergab. Wenn es bergauf geht, tritt halt jeder solidarisch mit mehr Kraft hinein. Geht es bergab, reduziert jeder ein bisschen ihre Kraft. Und nachdem die Steigungen auf der Strecke des Fahrrads bekannt sind, können sich auch die Fahrerinnen schon im Voraus ausmachen, wer passieren darf. Und genauso ist es auch beim Synchronnetz. Tausende Generatoren sind wie mit einer riesigen Fahrradkette durch ein Netz von transkontinentalen Hochspannungsleitungen miteinander verbunden. Und selbst wenn ein großer Kraftwerksblock, zum Beispiel eines Kernkraftwerks oder großen thermischen
OE1XUU, Repeater, OE1XRS, Link, Connected, KF4IJF.
So. Der sagt, wenn es langsamer wird mit mehr Kraft getreten, wenn es schneller wird die Kraft reduziert. Und wie wissen jetzt die einzelnen Kraftwerke, ob zu viel oder zu wenig Energie im Netz ist? Ja, ahnt es schon. Über die Netzfrequenz, die an jeder Stelle des gesamten Synchronnetzes gleich ist. Das führt uns zum nächsten Beispiel. Der Netzbetrieb funktioniert ähnlich wie eine alte Balkenwaage mit einem Zeiger nach oben. In die linke Waagschale dieser Balkenwaage lege ich den Verbrauch und in die rechte Waagschale die Erzeugung. Basisvoraussetzung des Stromnetzes ist immer, dass Verbrauch und Erzeugung stets ausgewogen sein müssen. Nur dann liegt der Wagbalken exakt waagrecht und der Zeiger zeigt genau auf die 50 Hertz in der Mitte. Gebe ich in die linke Waagschale etwas mehr Verbrauch, so geht sie nach unten und der Zeiger nach links. Die Netzfrequenz sinkt und ist kleiner als 50 Hertz. Und jetzt kann ich 2000 hinfahren, um die Waage zu balancieren und die 50 Hertz wieder zu erreichen. Aus der linken Waagschale Verbrauch aufnehmen, zum Beispiel bei Pumpspeicher draufsetzen, den Pumpbetrieb einstellen oder im Extremfall Verbraucher abschalten oder in die rechte Waagschale mehr Erzeugung legen. Also Gas, Dampf oder Wasser durch die Turbinen jagen. Und je mehr Gewichte in diesen Waagschalen liegen, desto weniger wirkt sich das Dazunehmen oder Weglegen eines einzelnen Gewichts auf die Gesamtheit aus. Dies gilt auch für das Synchronnetz. Je größer, desto besser. Daher meine erste These. Wir haben das beste Netz aller Zeiten. Es ist einfach too big to fail und funktioniert perfekt. Können wir nun also das Thema Blackout abschließen und uns mit dieser Gewissheit einfach zurücklehnen? War das jetzt ein Werbevortrag für die E-Wirtschaft und habe ich diesen Beitrag völlig unnötig verfasst? Nein, war es vielmehr. Es gibt einige existenzielle Bedrohungen des Synchronnetzes. Und das sind hauptsächlich keine Hacker oder Terroristen, die Strommasten sprengen oder Router entführen. Die Stabilität des Stromnetzes ist bedroht vor allem durch drei Faktoren. Erzeugungsänderung im Netz. So erfreulich erneuerbare Energien sind, für den Netzbetrieb sind sie doch ein großes Problem. Wenn wir bei unserem Tandembeispiel bleiben, so springen die Amateure Solar- und Windkraft immer dann aufs Tandem, wenn sie gerade dazu Lust haben. Die bisher brav tretenden Profis müssen dann Leistung zurücknehmen und bekommen weniger bezahlt. Aber sie müssen trotzdem die Regelleistung immer parat haben, denn Solar und Wind hüpfen sehr schnell wieder vom Rad. Die erste Wolke reicht dazu. Ausreichende Speichermöglichkeiten für Solar- und Windstrom könnten dieses Problem entschärfen oder lösen, sind aber leider flächendeckend noch nicht umgesetzt. Eine weitere, fast wesentlich größere Bedrohung des Netzes ist der Stromhandel. Während früher eine EVU in seinem Bereich der Platz hier war und sorgsam darauf geachtet hat, dass sowohl Erzeugung als auch Verteilung von Energie aus elektrotechnischer Sicht optimal gestaltet sind, wirft die Liberalisierung des Stromnetzes auch hier Probleme auf. Das Hauptproblem sind Verträge und Umschaltzeitpunkte. Der Stromhandel wird zwar im Wesentlichen vollständig am Vortag geplant. Zu einem vordefinierten Zeitpunkt geht ein Kraftwerk vom Netz und ein anderes liefert. Bei unserem Tandembeispiel springt also in voller Fahrt ein Fahrer ab und ein anderer auf. Und genau dadurch gibt es einen Bruch in der Kette vom Tandem. Und jedem, den schon einmal eine schlecht eingestellte Fahrradschaltung beim Fahren ungewollt den Gang gewechselt hat, der kennt dieses Gefühl. Es ist ein Ruck in den Füßen. Auch das Verbundsystem spürt diesen Ruck, wenn auch etwas schwächer als wir am Rad. Die Netzfrequenz springt durch handelsbedingte Kraftwerksumschaltungen mehrmals täglich um 0,1 Hertz hinauf oder hinunter, und zwar meist zur vollen oder zur halben Stunde. Und wenn man bedenkt, 0,1 Hertz klingt nicht so viel, aber dass bereits ab 0,2 Hertz Abweichung umfangreiche Regelvorgänge im Netz stattfinden, kann man nur hoffen, dass etwaige Ausfälle nicht genau zu dieser Zeit passieren. Die dritte Bedrohung des Netzes ist der Lastfluss quer durch Europa. Gibt es die Situation, dass große Energiemengen im Netz quer durch Europa reisen müssen. Hohe Windenergie im Norden, französische Kernkraftwerke mit einer massiven Exportstrategie, importabhängige Länder wie zum Beispiel Italien. Dadurch kommt es zu einer teilweise sehr hohen Auslastung der Transportleitungen. Bevor Netzbetreiber es erlauben, größere Leistungen durch ihre Netze zu transportieren, werden umfangreiche, komplexe Berechnungen durchgeführt. Die simulierte Lastflussrechnung checkt, ob die Leistung transportiert werden kann, ohne dass einzelne Betriebsmittel wie Leitungen oder Trafos überlastet werden. Die zweite Rechnung, die N-1 Ausfallsrechnung, damit ich es rausbringe, stellt sicher, dass selbst bei Ausfall eines Betriebsmittels das Netz noch stabil bleibt. Auf die Bedeutung dieser Berechnungen werden wir in Kürze noch einmal zurückkommen. Jetzt machen wir einen Sprung nach Norddeutschland. Und auch in der Zeit gehen wir um 12 Jahre zurück. Es ist der 4. November 2006 und wir sind in Papenburg in Niedersachsen. Seit mehr als 200 Jahren baut die Meyer Werft hier erfolgreich Schiffe. Mittlerweile sind große Kreuzfahrtschiffe, jenseits der 100.000 Bruttoregistertonnenklasse mit Längen von über 300 Meter eine Spezialität der Werft. Die Meierwerft hat jedoch ein klitzekleines Standortproblem. Sie befindet sich mitten am Festland, 30 Kilometer von der Nordsee entfernt. Die Rettung kommt in Form der Ems. Die Ems fließt direkt an der Werft vorbei und hat bis zur Nordsee noch eine Fließstrecke von ca. 30 Kilometern. Wenn die Flut das Wasser in die Ems zurückdrückt, können zu diesen Zeiten auch mittelgroße Schiffe bewegt werden. Für extrem große Kreuzfahrtschiffe wie zum Beispiel die Norwegian Pearl mit den knapp 300 Metern reicht das noch immer nicht. Der Tiefgang ist einfach zu groß. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Seit 2008 befindet sich an der Emsmündung in die Nordsee direkt ein Hochwasserschutzbauwerk. Das Ems-Sperrwerk bei Gandersum. Für den Transfer von großen Schiffen wird das Ems-Sperrwerk einfach als Stauwehr umfunktioniert. Das Wasser der Ems wird aufgestaut und dann haben auch große Schiffe ein genügend langes Zeitfenster für die 30 Kilometer lange Flusspassage. Ein 300 Meter langes Schiff braucht also nur 100 Bootslängen dafür. Kann man sich vorstellen, wie lang diese Dinger sind. Aber jetzt kommt eine Hürde. 6 Kilometer stromab der Werft quert eine 380 kV Hochspannungsleitung die Ems. Die Masten sind zu diesem Zeitpunkt zwar 84 Meter hoch, für eine sichere Durchfahrt großer Schiffe reicht der Abstand nicht. Der Leitungsdurchhang ist einfach zu groß für einen gesicherten Abstand. Für Riesenkreuzfahrtschiffe muss also die Leitung abgeschaltet werden. So auch geplant für den 5. November 2006 um 1 Uhr morgens, als die Norwegian Pearl ihren Weg in die Nordsee nehmen soll. Im Vorfeld wurden umfangreiche Berechnungen durchgeführt, die Ergebnisse waren okay. Aber jetzt kommt's wieder. Die Meierwerft bittet um Vorverlegung der Abschaltung um 3 Stunden, ab 22 Uhr des Vortages. Und jetzt passiert ein Fehler nach dem anderen. Um 21.30 Uhr wurde zwar ein simulierter Lastfluss positiv durchgeführt, es erfolgte aber keine N-1 Ausfallsrechnung für das entsprechende Netz. Um 21.38 Uhr ist dann die Leitung abgeschaltet worden. Andere Leitungen müssen, wie geplant, den Stromfluss übernehmen. In der Folge erkennt man zwar, dass man sich den Grenzwerten nähert, wähnte sich aber noch im sicheren Bereich, der eine temporäre Auslastung der Betriebsmittel um 25% erlaubt ist. Welche Fehleinschätzung? 6 Minuten nach Abschaltung der Leitung wurde dann die Verfügungserlaubnis für das Schiff erteilt. Ab nun ist die Kugel aus dem Lauf. Die Norwegian Pearl setzt sich von Schleppern buxiert. Ihr könnt euch im Internet gerne diese Sachen als Videos anschauen. Wie es mit anderen Schiffen ist, ist also ganz toll. Und fährt die Ems Strom ab. In den nächsten 10 Minuten werden in Telefonaten der drei beteiligten Netzbetreiber, TenNet, RWE und Vattenfall, die Situationen bereits als sehr angespannt erkannt. Ein bisschen Reserve ist noch da. Aber es ging so richtig los, als sich dann minimal der Lastfluss ändert und eine Leitung mit 100 Ampere zusätzlich belastet wurde. Es ist um 22.07 Uhr der letzte Sicherheitsgrenzwert überschritten worden. Nun ist Feuer am Dach und unmittelbares händisches Eingreifen erforderlich, sonst werden die Leitungen automatisch abgeschaltet. Fieberhaft versucht das Personal der Netzleitstelle von E.ON Netz diese Leitung zu entlasten, indem es eine Parallelschaltung mehrerer Leitungen durchführen wollte. Wir haben alle das Ohmsche Gesetz gelernt. Das erfolgte aus dem Bauch heraus, aber es wurde weder ein Lastfluss noch eine N-1 Ausfallsrechnung durchgeführt und der Strom ist halt eine komplexe Sache, der gemäß komplexen Rechnungen läuft und nicht mit einer einfachen Parallelschaltung sich durchrechnen lässt linear. Um 22.10 Uhr wurden dann im Umspannwerk Landsbergen die beiden Sammelschienen gekoppelt, aber anstelle einer Entlastung ist die Leitung noch mehr belastet worden. Zwar nur um 50 Megawatt oder so, aber doch mehr. 22.10 Uhr und 11 Sekunden war das. 2 Sekunden später, um 22.10 Uhr und 13 Sekunden, hat der Distanzschutz auf der Gegenstelle die überlastete Leitung abgeschaltet. Und jetzt folgt ein wahrer Dominoeffekt, dessen Auswirkungen kreuz und quer durch Europa bis 2000 Kilometer südlich nach Marokko spürbar sind. Quasi im Sekundentakt purzeln weitere 32 Hochspannungsleitungen. Deutschland beginnt mit 14 Leitungen. In Österreich sind wir dann gleich mit 4 Leitungen dabei. Und jetzt geht es munter weiter. Weitere 15 Hochspannungsleitungen fliegen rauf. Von Norddeutschland bis Ungarn, Kroatien, Rumänien und Marokko. Die 5. österreichische Leitung folgt, was jetzt auch Österreich in zwei Zonen zerreißt. Es folgen weitere 13 Hochspannungsleitungen, Binnen 20 Sekunden ist es geschafft und Europa ist in drei Teile zerrissen. Der Ausfall einer einzigen Leitung führte also dazu, dass binnen dieser 20 Sekunden Europa in drei Teile zerbrochen ist und 24 Hochspannungsleitungen rausgeflogen sind. Circa 15 Millionen Menschen wurden stromlos. Und das führt mich zu meiner zweiten These. Unser Synchronnetz ist zwar das Beste, was wir je hatten, aber es ist gefährdeter denn je zuvor. Ja, dieses Netz ist zerbrochen und es müssen Maßnahmen zu einem Netzaufbau nach Synchronisationsverlust oder nach einem Blackout ergriffen werden. Und dabei hat sich herausgestellt, dass es gelungen ist, durch Zufall gerade noch an dem Blackout vorbeizuschrammen, denn dass so viele Leitungen wurzelten, war ein Riesenglück. Das Netz ist gleich in drei große, halbwegs stabile Teile zerbrochen und zerbröselte nicht in tausend Scherben, deren Kittung wesentlich aufwendiger gewesen wäre. Es gab also drei große Teilnetze, in denen Last und Erzeugung nicht mehr ausgeglichen waren, aber die wesentlichen jedes für sich gerettet werden konnte. Und uns damit ein transkontinentaler Blackout, wie beispielsweise in den USA am 14. August 2003, erspart geblieben ist. Betrachten wir die drei Teilnetze. Wir haben Nordosteuropa mit Österreich Ost und Südeuropa.
Der allgemeine Funkverkehr zum Freihalten der QRG beginnt um 17.15 Uhr UTC.
Parallel zum Rundspruch gibt es wieder eine Datenaktivität auf Pakt oder Winmoor. Nähere Infos entnehmt ihr bitte der Dachverbandsseite des ÖVSV.
Auch im November gibt es bei der ALS UE3 mit dem Call Oscar Echo 3 X-Ray November Alpha einen Aktivitätsabend. Und zwar findet er am Mittwoch, den 21. November statt. Zwischen 18 und 19 Uhr Local Time wird die 2 Meter Notfunkfrequenz 145,5 MHz permanent abgehört. Zusätzlich gibt es Traffic auf Kurzwelle 3,643 kHz, 3673 kHz von 18 bis 18.20 Uhr. Auf dem Relais Salzberg Ausgabe 439 MHz von 18 bis 20. Von 18.20 bis 18.40 Uhr mit Sub-Audio-Ton 162,2 Hertz und schließlich auf dem Relais Sonnenberg Oscar Echo 4 X-Ray Sierra Bravo Ausgabe 438,725 MHz Sub-Audio 97,4 Hertz von 18.40 Uhr bis 19 Uhr Local Time. Der Stationsverantwortliche Peter Oscar Echo 3 Oscar Papa Alpha, sein Stellvertreter Chris Oscar Echo 3, Charlie Fox von Charlie und die ganze Crew der Amateurfunk-Landesleitstelle Oscar Echo 3 freuen sich über jede Verbindung.
Ja, und wir bedanken uns auch bei dem UE4 ENU, der heute ja, ganz spontan auch die Korrektur der Frequenzen für unseren Funk durchgeführt hat. Danke, Ewald. Und jetzt geht's ins Ausland. Den DRC Notfunkrundspruch, den findet ihr am ersten Freitag im Monat auf der QRG von 3643 kHz plus minus QRM um 17 Uhr UTC mit einem Vorlog ab 16.30 Uhr. Und in Südtirol gibt es jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 17.35 Uhr UTC auf der gleichen Frequenz eine Notfunkrunde.
Notfunkrelevant sind natürlich auch die Rundsprüche, die auf UKW im Wiener Raum ausgestrahlt werden. Die nächsten Termine. Am 25.11. und am 9.12. gibt es den Wiener Rundspruch. Am 18.11. und 2.12. hört ihr den Österreicher Rundspruch. Diese Rundsprüche hört ihr wie immer um 9 Uhr Local Time auf 2 Meter direkt und diversen Relais. Nähere Infos entnehmt ihr bitte der Homepage des ÖVSV und des Landesverbands 1.
Und unseren nächsten Wiener Notfunkrundspruch gibt es am Dienstag, den 11. Dezember 2018, wieder um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Rundspruch wird wie heute auf 145-500 im 2-Meter-Band ausgestrahlt und auf 70 cm auf dem Kahlenberg-Relais übernommen.
Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu den Beiträgen? Dann schreibt uns bitte eine Mail an office@ue1-ösvsv.at. Das war der 7. OE1 Notfunkrundspruch des Landesverbandes Wien. Wir schalten jetzt die QRG 145,5 MHz ab. Vielen, vielen Dank an OM Oscar, Oscar Echo 1, Oscar Whisky Alpha für die Übernahme des Rundspruchs auf das Relais Kahlenberg. Noch einen schönen Abend wünschen euch
Ernst, OE1 Echo Fox Charlie
und Oliver, Oscar Echo 1, Mike Oscar Oscar. Es folgt in wenigen Augenblicken der Betätigungsverkehr auf dem Relais Kahlenberg, Ausgabe